Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk. Episode 261 mit knisterndem Kamin im Hintergrund, weil Ende April, wo wir aufnehmen, ein so dermaßen beschissenes Wetter ist, dass man sich wünscht, auszuwandern. Hallo Matze.
Hallo Peppi, von mir auch ein herzliches Willkommen. Und ja, das mit dem Wetter unterstreiche ich, aber es ist müßig, sich über das Wetter zu unterhalten, weil man kann nichts ändern, außer wirklich auswandern. Und ob es dann viel besser ist, keine Ahnung, dann gibt es Mücken oder sowas, wenn es zu heiß ist. Also von dem hier, irgendwas ist ja immer.
Ja, was ist dein Highlight in der Episode?
Final Fantasy VII Rebirth, kann ich gar nichts anderes sagen. Bums.
Ich bin unentschlossen. Ich habe ein kleines Elektromobilitätsdesaster am Laufen gerade. Oder neue humanoide Roboter. Eins von beiden. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, aber das sind so zwei Themen, die ich habe. Und damit gebe ich dir die Bühne für dein episches Meisterwerk Final Fantasy VII Rebirth.
Richtig. Und du, glaube ich, hast mal vor ein paar Ausgaben gesagt, irgendwie besprichst du, glaube ich, in jeder Ausgabe in Final Fantasy VII, oder?
War das nicht so? Final Fantasy zumindest. Mit den Nummern komme ich da nicht mehr hinterher.
Schon. Das stimmt. Ja, Final Fantasy VII, da sind wir schon mit der alten Nummer am Start, weil ursprünglich kam dieses Spiel 1997 auf den Markt und ich habe es natürlich gleich als US-Import gespielt und war hin und weg. Das ist das Final Fantasy gewesen, mit dem die westliche Zivilisation außerhalb Japans mit dem Final Fantasy Virus komplett infiziert worden ist, weil cineastische Präsentation, geile Story, sympathische Charaktere, PlayStation, CD-ROM als Medium mit krassen Zwischensequenzen und Bombast-Grafik für damalige Verhältnisse, das hat den Durchbruch für die Serie generell geschafft. Also ich glaube, heute immer noch 30 Jahre später sind die Leute immer noch begeistert von diesem Final Fantasy VII. Es gab ja dann, wir sind ja im Moment bei der A16 angekommen, die letztes Jahr für PlayStation 5 kam. Es gab unzählige Teile, aber ich glaube, die meisten hängen immer irgendwie noch diesem VII hinterher. Und dann gab es eben mal eine Tech-Demo, die, glaube ich, im Zuge der PlayStation 2-Präsentation vor auch schon wieder 20 Jahren wahrscheinlich gezeigt worden ist, oder 25. Und in dieser PlayStation 2-Tech-Demo hat Square Enix gezeigt, wie ein Final Fantasy heute auf einer PlayStation 2 aussieht. Und alle haben gesagt, ach, mach doch mal ein Remake, bring doch mal einen Remaster. Und tatsächlich kam dann 2020 das Final Fantasy VII Remake raus. Warum?
Aber kommt 2020 war doch schon PlayStation 4 Zeit. Du hast gerade PlayStation 2 gesagt, oder?
Richtig, genau. Also die Tech-Demo war für die PlayStation 2. Dann gab es ewig im Gerücht, es kommt mal ein Remake für Final Fantasy VII. Dann kam in die PlayStation 3, da gab es keinen Remake und nix. Und erst für die PlayStation 4 wurde dann ein Remake umgesetzt. Weil erst da hatte Square gesagt, wir haben die Hardware-Power, dass wir wirklich diese Welt so in Echtzeit umsetzen können, wie wir es machen wollen. Ja, und dann kam Final Fantasy VII Remake. Warum kommt jetzt Final Fantasy VII Rebirth? Weil das Remake in drei Teile aufgeteilt worden ist. Das heißt, das ursprüngliche Spiel war schon vom Umfang relativ komplex. Ich habe damals 50 Stunden, glaube ich, gespielt, hätte wahrscheinlich 100 investieren können. Final Fantasy VII, die Remakes, wurden in drei Teile aufgeteilt, wobei jedes für sich ein zeitfressendes Mammutwerk ist. Also ich habe jetzt und habe nicht alle Nebenmissionen gemacht, 73 Stunden investiert, nur für den zweiten Teil des Remakes. Für den ersten habe ich damals auch 60 investiert, also könnt ihr zusammenrechnen, sind wir bei 130. Wenn jetzt Teil 3 angeblich 2027 kommt, werde ich wahrscheinlich bei 200 Stunden für die Remakes landen und habe dann die Story von hinten bis vorne durchgespielt. Und da es ein Remake ist, ist es wirklich geremaked. Das heißt, auch Kenner des Originals, und das bin ich und viele andere auch, können das nochmal spielen, weil die Welt ist zwar die gleiche, die Namen sind die gleichen, die Charaktere, die Grundgeschichte ist die gleiche, aber es ist eigentlich ein komplett neues Spiel. Es spielt sich ganz anders.
Ach so, das heißt,
es ist komplett Remake neu. Heißt, es ist Remake. Es, ist, okay. Es wurde neu gemacht. Mhm. Und das ist das Geile an der Geschichte, weil du könntest nicht ein Final Fantasy VII, wie es damals war, mit vorgerenderten Hintergründen und schöneren Polygonfiguren mit dem gleichen Kampfsystem nochmal machen. Weil da würde jeder sagen, warum? Es gab schon ein Remaster dazwischen. Da wurde einfach alles hochgerendert.
Ach, das heißt ein Remaster.
Das ist ein Remaster, genau. Das ist ein Remake. Okay.
Den Unterschied kannte ich auch nicht.
Genau. Und ich kann nur sagen, das erste, also Final Fantasy VII Remake von 2020 auf PlayStation 4, war schon super. Aber man war beschränkt. Man hat quasi in der Anfangsstadt, das ist so eine dystopische, wie soll man sagen, so eine Stadt mit Slums, die von einem Konzern, der heißt Shinra, die beuten den Planeten aus und du spielst quasi einen Ex-Soldaten dieses Konzerns, der überläuft und in einer Terrorzelle sich auflehnt gegen diesen Konzern und du spielst dann quasi in diesen Slums, in diese Stadt, die heißt Midgard. Und du spielst nur in diesem Stadtbereich, die ist zwar riesengroß, endet zu dem Zeitpunkt dann, wo du aus der Stadt eigentlich rauskommst. So endet das Remake des ersten Teils. Und Rebirth setzt eben genau dann da an, dass du sagst, du kommst endlich in die offene Welt. Und das ist so geil inszeniert, weil du siehst, du bist am Anfang in so einer mittelalterlichen Stadt und dann spielst du da so 2-3 Stunden, kriegst so ein bisschen die Steuerung erklärt, die Charaktere, das Auflevel-System. Das ist relativ zugänglich. Also du musst jetzt nicht irgendwie super Rollenspielprofi sein, um zu verstehen, um was es da geht. Und dann wird es super inszeniert. Du gehst durch einen Fluchtgang aus dieser Stadt hinaus und die Welt öffnet sich und du stehst in einer super aussehenden Graslandschaft. Die riesigen Echsen und Gegner gehen um dich rum und du hast einen Weitblick. Du siehst ein Meer, die Sonne geht unter. Es sieht einfach alles so geil aus und dazu die fantastische Musik mit Orchester jetzt eingespielt, die schon im Original hammergeil war. Ja, ihr seht schon, ich bin gnadenlos begeistert, sonst hätte ich auch nicht 73 Stunden investiert. Das Spiel hat 14 Kapitel. Ich habe bis Kapitel 11 fast alle Nebenmissionen gemacht und dann irgendwann wurde es mir zu zäh, weil mir dachte, boah, jetzt packe ich es nicht mehr. Also jetzt wieder die Nebenmissionen machen in allen, nee, motiviert mich nicht. Aber jedes Kapitel für sich ist unterschiedlich vom Setting auch her. Es gibt so ein bisschen Afrika angehauchte Welten, es gibt Wüstenwelten, es gibt Eiswelten, es gibt Graslandschaften, wie ich gerade gesagt habe. Es gibt einen Vergnügungspark, bisschen absurd. Es gibt so ein bisschen Strand und das ganze Spiel hat super geile Minispiele eingebaut. Es gibt dann mal so eine Art Mario Kart-Rennen, wo du mit diesen Chocobos mit einem Kart rumfährst. Dann, also du fährst nicht mit den Chocobos als Kart rum, sondern die Chocobos sind ein Rennen quasi. Das ist so ein bisschen Mario Kart-mäßig. Dann gibt es ein kleines Kampfsystem irgendwie, wo du wie so bei einem Prügelspiel dich irgendwie prügeln kannst. Es gibt Shoot-em-up-Sequenzen. Du musst mal mit Segways durch die Gegend fahren. Also die haben sich bemüht, nicht nur, dass es dieses typische Rollenspiel ist. Du läufst rum und klopfst Monster, das übrigens ein Echtzeitkampfsystem ist. Das heißt, du läufst auf die Gegner zu. Der Kampf bleibt auf der Karte und dann schlägst du wirklich auch zu. Das heißt, du hast immer so ein, so ein Echtzeit-Leiste, die dir sagt, wann du wieder prügeln darfst und dann kannst du quasi Funktionen ausführen wie Magie einsetzen, die großen Monster, die Bestias rufen, die ja schon sehr bekannt sind in Final Fantasy. Das heißt, du machst dann einen Zauberspruch im Prinzip und dann kommt ein Titan zur Hilfe oder ein Phönix oder ein Leviathan und hilft dir im Kampf irgendwie. Mit dem kannst du dann wieder Moves ausführen. Also das Kampfsystem allein ist schon so zugänglich. Das Spiel hat mich an keiner Stelle genervt, weil es einfach super angenehm spielbar ist. Es ist immer was Neues passiert. Die Story ist super. Es ist bombastisch inszeniert. Und jetzt wiederhole ich mich, selbst für Kenner des Originals ist es noch viel Neues. Und oh, das kann ich nicht spoilern. Im ersten, also im Original, passiert was ziemlich Krasses. Das war eine der krassesten Sequenzen in Videospielen die letzten 40 Jahre, würde ich sagen. Es stirbt nämlich ein Charakter, ein Hauptcharakter, innerhalb der Geschichte, was man nie denkt, dass das passiert.
Ja gut, und seit Game of Thrones bin ich da abgehärtet.
Ja, ungefähr so krass ist es aber, weil das nämlich wirklich kein unbedeutender Hauptcharakter ist, der da auch stirbt. Und bei Game of Thrones wird es ja inflationär verwendet. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch, die Spannung bleibt halt, wie ist es in Rebirth inszeniert? Und auch generell, wie gehen die mit der Story um? Weil sie haben dann schon wirklich vieles auch geändert. Also es sind, wie der Name sagt, es ist ein Remake. Das ist nicht ein Aufrollen des Originals nochmal und Abspielen, sondern neu. Ja, also wenn ihr den Zugriff auf dieses Spiel habt, unbedingt spielen. Ich kann es auch Leuten empfehlen, die noch nie Final Fantasy gespielt haben, weil es einfach wirklich so fantastisch gemacht ist.
Für welche Plattform ist es verfügbar?
Derzeit ist es exklusiv PlayStation 5. Wird aber, glaube ich, auch für den PC kommen. Ob das jemals für die Xbox kommt, weiß ich nicht, nachdem die Xbox ja auch Final Fantasy 16 immer noch nicht erhalten hat. Schwierig. Also ich weiß nicht, ob sich die Japaner da generell, die Entwickler von der Xbox, zurückziehen. Aber auf die Frage zurückzukommen, im Moment PlayStation 5 exklusiv. Und dann wird es eine PC-Version, denke ich mal, in einem Jahr geben, wenn die Exklusivität endet.
Alles klar. Dann hole ich euch jetzt mal zurück in die Realität. Und ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Thema tatsächlich, weil ich eigentlich in keinster Weise irgendwas gegen Elektromobilität sagen möchte, weil ich eigentlich doch davon ausgehe, dass das in irgendeiner Form die Zukunft ist, dass wir uns elektrisch fortbewegen im Vergleich zu Verbrennungsmotoren. Und meine persönliche Bewegung in die Elektromobilität war der Kauf eines NIU-Elektrorollers. Ist eine günstige Alternative tatsächlich, also mitunter der günstigste am Markt. Ist ein 70 km/h-Roller, also der geht 70 km/h und er hat auch mit den Batterien, die ich drin habe, eine Reichweite von circa 70 Kilometern. Und ich habe den 2021 gekauft und bin seitdem knapp 4000 Kilometer damit gefahren. Also ich nehme den auf dem Anhänger mit in Urlaub, fahre dann vor Ort auch rum, lade den immer wieder und sowas. Und ja, 70 Kilometer Reichweite ist nicht unbedingt so super weit und es ist mir tatsächlich, ich musste teilweise meine Strecken halt dann so planen, dass ich nicht zu weit fahre, gerade im Urlaub, wenn man Ausflüge macht, merkt man das mal schon, weil das sind halt 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück und dann willst du noch ein bisschen Reserve haben, damit du nicht in den Notlaufmodus gehst auf der Landstraße. Insofern, ja, Reichweite in dem Fall tatsächlich eine Sache, die man diskutieren kann, aber jetzt kommen wir zu den Akkus. Das Schöne an dem NIU-Roller ist, dass du die Akkus rausnehmen kannst, wegen 2 Stück, jeweils 11 Kilo. Und ich nehme die immer raus und nehme die mit in die Wohnung, weil ich in der Tiefgarage halt keinen Stromanschluss habe. So. Und eine Eigenschaft von diesem NIU-Roller ist, dass der über Mobilfunk verbunden ist. Der hat ein GPS drin, sprich, ich kann immer sehen, wo der ist. Wenn der Duplex-Garage, in der er steht, sich bewegt, dann meckert der auch immer und sagt mir, hey, hier hat sich gerade was bewegt und so. Also der hat, Alarmanlage ist aus, aber die Sensoren sind an. Und dieses Ding frisst relativ viel Strom.
Aha. Also,
das heißt, wenn du den 2 Wochen stehen lässt, sind 10-15% vom Akku oder sowas teilweise weg. Mal mehr, mal weniger. Und jetzt ist es so, dass ich den, der hat auch eine kleine ECU, das ist die zentrale Einheit quasi. Und wenn du die Akkus abklemmst, dann hat immer noch die ECU Strom und hält halt die wichtigsten Verbindungen.
Und was steht ECU nochmal?
Das ist so eine kleine Onboard, wie so ein BIOS-Batterie so in der Richtung.
Okay.
Ja. Problematik. Ich habe natürlich im Winter, wenn ich nicht fahre, damit im Kalender stehen, dass ich regelmäßig die Akkus kontrolliere und lade. Ich war jetzt vor 6 Wochen in der Tiefgarage, hab geschaut, der hatte noch über 50%. Habe ich mir gedacht, oder knapp 50%, habe ich gesagt, okay, brauche ich noch nicht laden, warte ich noch ein bisschen. Und dann habe ich ihn jetzt, ich glaube, es war vor circa 6 Wochen, dass ich das kontrolliert habe, weil ich habe den einfach in meinem Kalender verschoben. Vielleicht waren es 4 Wochen, vielleicht waren es 7 Wochen. Und jetzt wollte ich am Wochenende, am Samstag, die Akkus rausnehmen, wollte sie zum Laden hängen, hat das Ladegerät einfach nur grün geblinkt, anstatt das Laden anzufangen, habe ich gesehen, das ist eine generelle Meldung für Tiefentladung.
Oh.
Und bin dann direkt zu dem Händler gefahren, wo ich ihn gekauft habe. Und beide Akkus sind auf 29 Volt runter und sind tiefentladen. Kein Gerät erkennt die mehr und wir mussten sie jetzt einschicken.
Einschicken?
Ja.
Aber es gibt vielleicht eine Lösung.
Ich habe keine Garantie mehr auf das Gerät, auf die Akkus. So, jetzt ist die Situation. Das Beste, was mir passieren kann, ist, NIU sagt, ja, wir können die wieder herstellen. Wir machen das auf Kulanz oder sowas, weil das ist bloß mit dem richtigen Gerät hingehen und sie machen das quasi umsonst. Zahle ich um die 80 Euro Transportkosten hin und zurück.
Krass.
Im Ideal, wenn das nicht geht, können sie die Akkus vielleicht reparieren und sagen, es kostet ein paar hundert Euro oder sowas. Auch das noch im Rahmen. Wenn die sagen, die Akkus sind irreparabel beschädigt, ist es ein Totalschaden vom Roller.
Was?
Dann kann ich den Roller wegschmeißen.
Also ist das teuerste
der Roller ist Akku? Nicht, der Roller ist einfach nichts wert.
Es ist wirklich der Akku?
Der Roller hat neu, ich glaube, 3.400 Euro gekostet. Wie gesagt, ist der günstigste Elektroroller mit 70 km/h, den du bekommen kannst, oder war es zumindest damals. Der lag, glaube ich, bei, nagel mich nicht fest, irgendwas 3.400 Euro.
Ja, ja, ich weiß.
Und die Akkus kosten, also ich habe jetzt gesagt, sage ich, ja, okay, das wird aber dann schon knackig, weil die Akkus kosten so um die 700 Euro das Stück, oder? Sagt er, nee. Hat nachgeschaut in der Liste, die Akkus kosten circa 1.400 Euro pro Stück.
Du brauchst drei.
Zwei. Das heißt, also du bist 2,8. Bei ca. 2.800 Euro, um einen Roller wieder fahrbar zu machen, der neu 3,5 gekostet hat.
Das ist genau das, was ich bei der Elektromobilität immer befürchte mit diesen Akkus, weil die halt einfach schneller kaputt gehen und teuer sind. Also wenn ein Motor geht, im Motor kriegst du bei einem Diesel zum Beispiel nie kaputt. Den kannst du bis 500.000 Kilometer
fahren. Die Thematik an der Geschichte ist, er hat gesagt, ja, wir stecken unsere Akkus immer ab. Das hat mir halt so konkret, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich dachte halt, okay, dieses Ding hat eine ECU drin, die überbrückt nur ein paar Tage. Also dieses Ding ist nach 100 Stunden oder sowas, ist diese ECU leer. Deswegen dachte ich, es ist nicht gut, wenn die ganze Elektronik mit Mobilfunkverbindung, GPS und so weiter über Wochen und Monate keinen Strom hat.
Ja. Yeah.
Deswegen habe ich die Akkus halt regelmäßig geladen. Aber das Ding ist mit dem Mobilfunk verbunden und schickt mir eine Meldung, wenn die Tiefgarage sich bewegt. Aber wenn die Akkus am Sterben sind, schickt er mir keine Nachricht in der App.
Das wollte ich gerade fragen.
Die Akkus haben keinen Tiefentladungsschutz, dass die einfach sagen, ich mache jetzt dicht und schalte alles komplett ab, um die Akkus zu schützen. Auch das ist nicht der Fall. Ich habe mich jetzt tatsächlich in einem Elektroroller-Forum angemeldet, wo einer gesagt hat, er hat im letzten Jahr 7 tiefentladene Akkus gekauft, konnte bis auf einen, der einen Wasserschaden hatte, alle wiederherstellen. Die laufen alle, die er gekauft hat, auf voller Kapazität und zu 100% Leistungsfähigkeit. Also man kann die Akkus wieder herrichten im Regelfall. Das geht. Die Frage ist nur, was das jetzt kostet. Und es war halt ein dummer Fehler, der mir so auch nicht wirklich, glaube ich, nie wirklich kommuniziert worden ist, dass man die Dinge abstecken soll. Ich dachte immer, das ist keine gute Idee, die abzustecken über so einen langen Zeitraum. Ja, mein Fehler. Aber der Fehler kostet mich jetzt eventuell fast 3.000 Euro. Und das ist bei einem Auto was anderes, weil du das Auto halt permanent durchbenutzt. Also ich glaube, dass du bei einem Elektrofahrzeug eine Tiefentladung hinbekommst, ist nicht so die Thematik, weil normalerweise lässt du deinen PKW nicht 6 oder 8 Wochen einfach stehen, ohne ihn zu bewegen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Genau.
Außer es ist mal wirklich so ein super spezieller Sportwagen, den man im Winter dann vielleicht 6 Monate nicht bewegt. Das kann natürlich
den
sein.
Den kannst du aber dann an ein Ladegerät hängen, sodass der sich einfach die Spannung erhält. Also, dass der immer so mit einer Tröpfchenladung quasi die Spannung in den Zellen hält oder du kannst
das. Willst du das, weil du dann permanent Energieverbrauch hast? Die Frage ist
ja halt generell. Ja, das ist ja bloß die Leerlaufspannung. Das kostet dich halt dann irgendwie einen Euro am Tag oder sowas. Und im Idealfall hast du dann halt ein Gerät, mit dem du die konstant bei 70% halten kannst oder sowas. Dann fällt der immer auf 65, du lädst den auf 75.
Mag ja sein, dass es nur 30 Euro im Monat sind aber trotzdem dann 6x3 180 Euro im halben Jahr, die unnötige Kosten produziert und Strom verbraucht, brauchen wir auch nicht drüber reden, ist für den Planeten auch nicht so gut.
Wenn du einen Supersportwagen dir kaufst, ist das jetzt nicht das, woran du denkst, und auch ein Benziner, wenn du lange rumstehen lässt, also wenn du in der Scheune ein Auto stehen findest, dann lässt du das auch nicht an, weil du dann auch erstmal Motoröl tauschen musst, Treibstoff teilweise austauschen musst, weil Benzin einfach nach 2 Jahren auch nicht mehr läuft.
Nach 2 Jahren, ja. Geht von einem halben Jahr.
Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, bei Autos, die du das ganze Jahr über nutzt, ist es nicht so dramatisch mit der Situation, dass dir das passiert. Und du kannst auch, bei einem Elektroauto ist es ja so, dass der Akku gilt als defekt, wenn er nur noch 80% Leistung hat. Also wenn du das Auto mit einer Reichweite ab Werk mit 500 Kilometern kaufst, und das Auto hat danach vollgeladen nur noch 400 Kilometer Reichweite, dann gilt der Akku schon als defekt und wird dann im Regelfall innerhalb von 10 Jahren halt dann erneuert. Also.
Ja, was ich mich nur frage ist, wir haben jetzt über Tiefentladung gesprochen. Jetzt kommen wir, glaube ich, ein bisschen zu weit ins Elektroauto-Thema, da kenne ich auch zu wenig aus, aber wenn diese Akkus generell mal flöten gehen, weil irgendwann gehen sie ja mal kaputt.
Das ist das, was ich gerade meine. Der Akku, das zählt als defekt, wenn er noch 80% Leistung hat. Und es gibt jetzt schon die ersten Firmen, die zum Beispiel anfangen, diese Akkus dann als Speicher fürs Haus zu benutzen, weil du verkaufst den Akku dann halt quasi für 50% vom Neupreis mit 80% der Leistung und dann kannst du den halt quasi zusammenpacken, und es gibt jetzt schon die ersten Projekte, die, ich glaube, was weiß ich, alte Tesla-Akkus nehmen, die haben einen kompletten Übersee-Container, 20-Fuß-Container, da hängen dann 20 Tesla-Batterien drin Und das Ding wird dann in industriellen Anwendungen einfach hingestellt als großer Energiespeicher für Photovoltaikanlagen und so weiter.
Und von was reden wir denn da? Was kostet denn so ein Akkuset jetzt für einen Tesla zum Beispiel? Neues.
Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich glaube auch tatsächlich, dass das noch, ich weiß nicht, ob das schon jemand überhaupt jemals gekauft hat, weil die 10 Jahre normalerweise hast du Garantie. Und dann heißt es, eine große Sorge für künftige Tesla-Besitzer, finde gerade hier bei Business Insider, das kann laut Recurrent zwischen $5,000 and $20,000 kosten. Also zwischen 4.500 und 18.000 Euro für einen neuen Akku. Jetzt musst du aber dazu sagen, dass das, was bei einem Verbrenner der Motor ist, ist bei einem Elektroauto der Akku vom Kostenfaktor her. Also wenn du beim Elektroauto dir einen Motor durchbrennt, ist das halt deutlich billiger. Und ich habe neulich von einem Tesla gelesen, dein Model S, der, wo sie gesagt haben, ja, der muss jetzt einiges überarbeiten, weil der, und der hatte auch schon einige Austauschgeschichte und kriegt jetzt den dritten Akku unterdessen, der hat aber 1 Million Kilometer drauf. Und das schaffst du halt auch mit einem Verbrenner, mit den modernen Verbrennermotoren schaffst du
1 Million Kilometer?
Ja, das schaffst du mit einem Benzinmotor zum Beispiel, bist du bei einem Fahrzeug, das 1 Million Kilometer drauf hat, auch beim zweiten oder dritten Motor.
Okay, das ist jetzt der Verbrauch, also die Laufleistung, 1 Million Kilometer. Aber gibt es denn durchschnittliche Werte, wo man sagt, du fährst jetzt nicht 1 Million Kilometer, aber er geht nach 8 Jahren flöten, weil die Zellen einfach kaputt sind.
Du hast immer bei den Akkus hast du immer 2 Werte, die du beachten musst. Der eine Wert ist die Zyklenzahl, also du kannst den Akku 5000 Mal voll, ganz voll und ganz leer machen. Und wenn du ihn zu 50% runterfährst, ist es halt ein halber Zyklus. Und so weiter. Und du hast halt eine gewisse Anzahl an Zyklen und dann hast du eine Gesamtlebensdauer in Jahren. Und bei so einem Elektroauto glaube ich, dass man, das ist jetzt eher geschätzt, dass du mit circa 10 Jahren rechnest, bis der Akku so viel Leistung verloren hat, dass er als defekt gilt. Aber wie gesagt, ein defekter Elektroauto, also wenn du ein Auto hast mit 50 Kilowattstunden Speicher, wenn dir nur noch 40 Kilowattstunden speichert, dann ist der defekt. Der hat aber immer noch, also nur mal so vom Verhältnis, die Photovoltaikanlage in einem Einfamilienhaus, die ich mitgeplant habe, da haben wir 9 Kilowattstunden. Und wenn tagsüber die Sonne scheint, ist dieses Haus 100% autark. Also inklusive Waschmaschine, Herd zum Kochen und da ist, weil die Leistung von der Batterie nicht ausreicht, wird immer noch Strom eingespeist. Und das ist eine 5000 Watt Peak-Anlage. Also in einem Haus sprechen wir von Speicher in der Größe von 6.000 bis 15.000 Wattstunden. Mhm. Ein Elektroauto hat zwischen 30 und 70 Kilowattstunden. Mhm. Also das 5- bis 10-fache von dem, was ein Haus hat. Sprich, wenn du jetzt den Akku aus einem Auto nimmst, der nur noch 80% hat, hast du immer noch das 4- bis 8-fache von dem, was du in einem normalen Haus verbaust. Deswegen ist es so ein bisschen, es muss sich auch noch eine Akku-Recycling-Industrie entwickeln. Also das ist ein komplett anderes Thema, mit dem ich glaube nicht, dass die Akkus in Elektroautos das große Problem werden und ich glaube auch nicht, dass das die einzige Lösung sein wird. Also wir werden noch andere Systeme finden, seien es austauschbare Akkus, wo es was gibt oder dass es halt einfach eher auf das Thema Brennstoffzelle mit Wasserstoff hinausläuft und dass wir, keine Ahnung, mit Wasserstoff fahren, mag alles sein. Aber mein Problem ist halt jetzt, ich habe einen kaputten Roller eventuell oder halt sehr, sehr hohe Reparaturkosten und im Zweifelsfall, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass sich der eine aus dem Forum meldet und sagt, ja, hier kein Problem, weil dann packe ich die Akkus ins Auto, wenn der das so hobbymäßig nebenbei macht, packe ich die Akkus ins Auto, fahre nach Köln oder schicke sie ihm und lege 3 Tafeln Schokolade bei als Dankeschön und habe dann wieder Akkus. Aber das ist halt echt ein Fuck-up, mit dem ich nicht gerechnet habe, dass dieses System so bescheuert ist, dass er so viel Akku frisst und mich nicht warnt und die Dinger dann wirklich ohne jeglichen Schutzmechanismus tief entladen sind und dass ich effektiv den Roller wegschmeißen kann, wenn das Ding tiefentladen ist und ich werde dann wahrscheinlich auch jetzt tatsächlich, je nachdem wie der Fall ausgeht, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass ich mich von dem Roller wieder trennen werde. Das hat für mich persönlich keinerlei Auswirkung darauf, dass zum Beispiel das nächste Fahrzeug, das ich für mich kaufen würde, wenn das denn möglich ist, ich habe ja momentan keinen PKW, sondern nur ein Wohnmobil und Wohnmobile sind wir noch weit entfernt von elektrischem Antrieb. Aber PKW-technisch würde ich momentan trotz alledem auf ein Elektro setzen. Vor allem mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ist das halt auch nochmal eine Nummer. Wenn vor allem die Technologie da ein bisschen besser wird, wird das halt sehr cool mit Strom hin und her schieben. Dass du halt tagsüber das Auto voll machst und dann nachts wieder ein bisschen was aus dem Auto ziehst, weil, wie gesagt, das, was in der Autobatterie drin ist, reicht für, um ein Haus 5-6 Tage lang zu versorgen. Teilweise. Deswegen, da kann man dann schon ein bisschen was machen. Ja. Von Rollern zu Raumschiffen und weit entfernten Planeten.
Richtig, wir waren zusammen im Kino.
Richtig.
Dune 2 haben wir uns angeguckt. Einer der Blockbuster für 2024 und wann war Dune 1? 2021, glaube ich.
Möglich.
Keine Ahnung. Ich fand ja persönlich Dune 1 gar nicht so geil, wie alle tun.
Nee, definitiv nicht. Also hab mir den jetzt einmal angeschaut und er hat mich nicht gefesselt und hab mir jetzt einen Tag, bevor wir ins Kino gegangen sind, mir den nochmal angeschaut und der hat mich irgendwie, beim ersten Mal war ich abgelenkt. Aber nee.
Also damals war schon, ich habe ihn im Heimkino gesehen, bei einem Kumpel, der hat echt ein gutes Heimkino. Da hat mich Dune 1 schon, also es ist schon bildgewaltig, aber irgendwie von der Handlung dachte ich mir die ganze Zeit so, oh, mei, passiert halt nichts. Wird man halt erklärt, wer die ganzen Völker sind und warum sie sich über das Spice streiten und ja.
Ich finde, dass das nicht mal gut gemacht wird. Das Problem ist tatsächlich, es war ja noch eine Freundin dabei und die hat den ersten Teil nicht gesehen und deswegen habe ich mir mit der, an dem Tag, an dem wir ins Kino gegangen sind, habe ich mir mit der 2 oder 3 so Dune 1 in 5 Minuten, Dune 1 Recap und da waren ganz viele Videos dabei, die aus den Büchern auch Sachen erklärt haben und diese Videos haben mir mehr geholfen, diesen ganzen Thematik zu verstehen, als der Film, weil in dem Film wird ja gar nicht die jahrhundertelange Blutfehde zwischen dem und dem und der Imperator und die Völker und was weiß ich alles, das wird ja gar nicht erklärt.
Nee, und ich habe mir auch bevor Dune 1 kam, nochmal den Original-Dune versucht, auf Netflix reinzuziehen, also die 80er Jahre von Stanley Kubrick, geht nicht. Also kann, wenn du den damals geliebt hast, vielleicht, ich habe den damals nicht gesehen, der ist, glaube ich, schlecht gealtert, weil ich habe mir den angeguckt und dachte mir, oh Leute, nee, das kann ich mir nicht mehr angucken. Aber die erste halbe Stunde, die ich durchgehalten habe, habe ich den Eindruck gehabt, wurde die Geschichte über die Völker und was da passiert, besser erzählt als in Dune 1. Dune 1 habe ich den Eindruck, der ist einfach Bildgewalt und geile Schauspieler und toll gemacht, aber irgendwo fehlt mir ein bisschen die Erklärung. Aber jetzt will ich doch gar nicht schlecht reden, es geht ja um Dune 2. Und Dune 2 macht vieles besser. Der ist nicht nur noch bildgewaltiger als Teil 1, sondern ich finde ihn von der Handlung, fand ich ihn sehr kurzweilig, obwohl er auch wieder 2 Stunden und 45 sowas gedauert hat, war er trotzdem sehr kurzweilig und hat mich sehr gut unterhalten und ich glaube dich auch.
Absolut. War ein richtig guter Film.
Richtig. Und er hatte auch ein Boxoffice jetzt von letzte Woche $700 Millionen. Das heißt, macht schon guten Umsatz. Ich denke, die Milliarde lässt sich knacken im Kino an den Einnahmen von Kinokarten.
Vor allem ein Film, bei dem es sich lohnt, in ein gutes Kino zu gehen.
Richtig.
Weil das hat's wirklich. Es ist ja meistens so, unterdessen zu Hause, die Fernseher sind so groß, dass du dir viele Filme da schon echt geil anschauen kannst. In 4K auf dem 65 Zoller, wo du nah davor sitzt, alles cool. Aber das im Kino mit Dolby Atmos und was weiß ich alles, das war schon echt imposant.
Das ist große Leinwand. Eine Szene, das ist kein Spoiler, aber wo diese 3 Sandwürmer auf die Kamera zukommen, die ist sowas von beeindruckend, dass man die, finde ich, auf einer großen Leinwand sehen musste, weil die wirkt so wahnsinnig episch. Und dazu kommen noch natürlich andere Sequenzen, die sehr beeindruckend sind. Also mich hat der sehr gut unterhalten, besser als Teil 1. Ich finde auch, dass der Hauptcharakter ein bisschen besser rausgearbeitet ist und viel intensiver rüberkommt. Und vieles, was mich im ersten Teil genervt hat, ein bisschen im Hintergrund geraten ist. Und auch Harkonnen heißen sie, die Bösen, die sage ich jetzt mal plump, die Bösen auch irgendwie besser rüberkommen. Nicht, dass sie sympathischer sind, sondern die kommen einfach besser rüber. Also summa summarum, unbedingt im Kino anschauen. Es ist ein packender Science-Fiction-Film. Ob es jetzt der beste, also ich habe schon wieder Leute auch aus meinem Freundeskreis auf Instagram gesehen, die gesagt haben, es ist der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten, bla. Weiß ich nicht. Also ob ich den jetzt mit einem Star Wars auf ein Level ziehen muss oder wenn ich Matrix als Science-Fiction sehe, weiß ich nicht, ob der jetzt besser ist. Aber er ist auf jeden Fall ein toller Science-Fiction-Film, einer der besten die letzten Jahre. Ja.
Es ist ja auch vor allem die Frage, wie du es vergleichst. Und wenn du dir Star Wars anschaust, was Star Wars gemacht hat, popkulturell, kulturell, den Verbreitungsgrad über Generationen hinweg, wie viele Leute in der Bevölkerung kennen Star Wars, ist die Bedeutung von Star Wars, finde ich, deutlich größer als die von Dune, weil Dune ist immer noch eine Randerscheinung.
Richtig, genau. So, mehr will ich eigentlich dazu gar nicht mehr sagen.
Okay, dann erzähle ich euch noch etwas über vertikale Windräder. Ihr kennt alle horizontale Windräder. Ja, das sind die Dinger mit den vertikalen Rotoren. Das sind horizontale Windräder, weil da ist vorne ein Propeller dran. Und dieser Propeller ist quasi wie so ein kleines Windrädchen eben, wie man es kennt, so wie diese Spielzeugdinger. Du hast da eine Achse und auf dieser Achse steckt vorne der Rotor. Der Rotor ist vertikal, also der geht von oben nach unten. Und die Achse, die der andreht, die liegt aber quasi horizontal in dem Windrad drin. Und da dreht er den Generator an. Und also ich spreche nicht von den Dingern, die ihr kennt mit diesen riesigen Rotoren, die in der überall rumstehen, sondern es gibt auch kleinere Windräder, die quasi einfach nur eine Stange sind und um die Stange rum sind so Blätter, die meistens gedreht sind. Schaut aus ein bisschen wie so eine Helixstruktur. Und die drehen sich dann quasi einfach nur im Kreis um diese Stange rum. Und die Stange, die sie andrehen, ist eben vertikal und deswegen sind das vertikale Windräder. Und die sind cool, weil sie halt im Endeffekt weniger Platz brauchen. Also du kannst die in die Höhe bauen, aber die haben halt bloß einen Durchmesser von ein paar Metern. Und selbst wenn du sie groß bauen würdest, wäre es wahrscheinlich weniger Fläche, die du rundherum brauchst, als mit den horizontalen Windrädern. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die durch diese Blattformen immer leichte Turbulenzen erzeugen hinter den Blättern. Also wenn der Wind quasi um das Blatt rumweht und es antreibt, dann erzeugt er dahinter immer eine Turbulenz und die kann zu Vibrationen in dem Gerät führen, also Vibrationen und Strömungsabrisse. Strömungsabrisse heißt, ab einer gewissen Windstärke kommt einfach nicht mehr zusammen, weil die Strömung abreißt dadurch und die Vibrationen beschädigen tatsächlich diese Windräder. Deswegen halten bisher vertikale Windräder deutlich weniger Windgeschwindigkeiten aus und müssen viel früher abgeschaltet werden. Und jetzt gibt's, tada, das ist mein gutes AI-Beispiel heute, also es gibt jetzt eine AI-KI-gestützte Studie, wo Schweizer Wissenschaftler es geschafft haben, ein Rotorprofil quasi zu entwickeln, mit dem aus so einem vertikalen Windrad 200% mehr Energie erzeugt werden kann. Also die sind quasi doppelt so leistungsfähig und sie konnten die Vibrationen um 77% reduzieren. Das heißt, die Dinger sind deutlich stabiler, halten mehr Wind aus und können doppelt so viel Strom erzeugen.
Krass.
Und ja, das Coole ist halt, das Problem ist, du hast ja bei diesen horizontalen Windrädern, die müssen sich ja in den Wind drehen, das heißt, die Dinger schwenken rum und dann hast du, also du kannst dir so ein Ding nicht einfach mal in den Garten stellen, weil du hast halt dann mal 2 Meter Rotoren oder 3 Meter Rotoren bei dem Kleinen und die gehen halt in alle Richtungen und die säbeln dir halt alle Bäume und sonst irgendwas weg und wie gesagt, das dreht sich und legt halt immer aus. Also wenn du einen 3 Meter langen Rotor hast, musst du bei mindestens 3 Meter Kreis, Radius 3 Meter in den Kreis drumherum ziehen, weil das ist der Bereich, in dem quasi der Rotor dich schlagen kann. Und geh mal in deinen Garten und stell irgendwo mal mach mal so eine 6 Meter Durchmesser Schnur und schau mal, wo du dich mit so einer 6 Meter Schnur einmal im Kreis drehen kannst. Das ist so für kleine Anlagen ist das relativ schwierig. Und die Dinger sind halt etwas entspannter und haben, glaube ich, auch ein anderes Frequenzmuster. Also die sind von den Geräuschen her auch anders. Ob die jetzt besser sind oder sowas, sei dahingestellt. Aber es ist zumindest für den, ich stelle mir so ein Ding in den Garten oder ich baue so ein Teil oben bei mir noch aufs Haus drauf zur Unterstützung von der sowieso schon existierenden Photovoltaikanlage oder sowas, stelle ich 2 so kleine Windräder auf. geht sowas halt besser. Und wenn die Vertikalen eben besser werden, glaube ich, dass das nochmal sehr, sehr viel ausmachen kann. Und deswegen freue ich mich darüber schon ziemlich. Und damit habt ihr euch eine musikalische Pause verdient. Und Matze, du hast uns Fatoni mitgebracht.
Richtig, der Münchner Rapper aus rechtlichen Gründen leider wieder nur auf Lora München und in den Shownotes aber trotzdem verlinkt für alle, die nicht auf Lora München jetzt dabei sind. Er hat ein Feature auf Amy Warnings Track. Er macht in letzter Zeit nur Features. Der heißt War dabei, also er ist beim Feature dabei. Und den hören wir jetzt und danach sind wir wieder zurück.
So, und da sind wir wieder für euch.
Genau, das war Fatoni, gefeatured von Amy Warning mit einem coolen Track. Ich würde es schön finden, wenn es mal wieder ein Album gibt, aber die Hoffnung stirbt der Bekannten zuletzt.
Schreib ihm halt mal.
Das kann ich sogar, mit einem Bekannten könnte ich das machen, der kennt den.
Eben. So, und wir gehen zum verstörenden AI-Part.
Also, oh je.
Du erinnerst dich an Atlas? Das war der von Boston Dynamics, der Typ, dem sie dann...
Der Roboter.
Der?
Boston Dynamics Roboter?
Boston Dynamics Roboter, genau. Der hieß Atlas HD. Mhm. Das war der Typ, zur Erinnerung, da gab es die Videos, wie der irgendwie dann Gymnastikübungen gemacht hat und im Wald rumgelaufen ist und dann, der quasi auch so Kisten aufgehoben hat und dann stand so ein Typ da mit so einem Eishockeyschläger und hat ihm erst die Kiste aus der Hand und hat ihn dann so an die Brust gestupst, dass er nicht rückwärts umfällt. Und gerade Mitte April hat Boston Dynamics ein quasi Farewell-Video zu Atlas HD gemacht und hat gesagt, okay, die Entwicklung von Atlas HD ist jetzt hiermit beendet und hat so ein, ich glaube, 3 Minuten YouTube-Video gemacht, wo sie Höhen und Tiefen, also alle möglichen wirklich coolen Stunts und Aktionen, die er gemacht hat, hingepackt haben und aber auch, wo es ihn halt dann mal auf die Nase gelegt hat und sowas und das war halt so das Offizielle, okay, es ist vorbei und sie haben halt wirklich ein Video gemacht und haben gesagt, okay, es ist vorbei, das war's mit Atlas HD.
Oh, das ist aber bitter.
Ja, und da hieß es halt dann so, ja, steigen sie jetzt aus? Oder haben sie was Neues am Start? Und es kam halt wirklich gefühlt, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, aber es kam gefühlt, 3 Tage später kam das Video zum Atlas. The all new Atlas. Und sie betonen auch dieses Fully Electric. Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie der HD-Atlas angetrieben ist. Ich dachte, dass der auch elektrisch angetrieben wäre, aber vielleicht hat der noch irgendwas anderes. Vielleicht hat der auch eine Hydraulik drin und der all new hat nur komplett Elektroservos oder sowas. Und dieses Video ist so dermaßen fucking creepy, weil das beginnt quasi damit, dass Atlas einfach nur da liegt. Der ist kleiner. Der alte Atlas HD, der war ja relativ breit und hatte einen riesigen Brustkorb. Ist ja ein humanoider Roboter, der schaut aus wie ein Mensch, hatte aber einen riesigen Brustkorb. Also viel, viel tiefer als bei einem Menschen. Und hatte so eine richtige, quasi so eine extrem Bodybuilder, Oberkörper und dann halt auch so kleinere Beinchen dazu. Und der neue, der schaut eigentlich eher aus wie so ein, ich sage jetzt mal so ein, auf dem Video, so ein 12-jähriges Kind, das halt so ein Fußball spielt, so in der Richtung. So von der Figur her, so ein 12-jähriger Junge, der Fußball spielt. Von der Größe, von den Proportionen her, so in der Art. Und dieses Ding liegt auf dem Boden. Und der kann halt alle Gelenke um 360 Grad drehen. Das heißt, der dreht die Hüfte um 360 Grad und der dreht auch die quasi Oberschenkelgelenke um 360 Grad. Das heißt, dieses Teil steht nicht auf, indem es quasi die Hände nach hinten nimmt und sich nach hinten dreht, sondern der klappt quasi, die Beine sind ausgestreckt und dann dreht der die Beine nach oben und so, dass quasi die Füße neben der Hüfte steht. Und richtet sich dann so rum auf. Also das ist im Prinzip so.
Das ist ja wie in so einem japanischen Horrorfilm.
Ja, genau. Wie bei der Exorzist, wenn die da irgendwie hier den Kopf um 360 Grad
legen. Wer macht denn sowas?
Ja, genau. Und so steht dieses Ding halt auf. Und du stehst halt daneben und denkst so, ja, okay, das wäre vielleicht auch anders gegangen.
Ich fand ja den ersten schon creepy. Der hat mich an Terminator erinnert.
Ja, und der neue schaut viel süßer aus, aber wenn er sich bewegt, ist es halt, der macht so ein paar Moves, wo du dir denkst, das ist halt so,
Damien.
Ja, das ist halt echt so dieses, der macht Moves, wo du denkst so, hey cool, der ist ja wie ein Mensch und so, und dann fängt er an, sich zu bewegen und denkst so,
krass,
was für eine Ausgeburt der Hölle. Ja, echt krass. Ja, aber seien wir gespannt. Boston Dynamics macht ja immer ganz coole Geschichten und coole Aktionen und macht immer wieder neue Videos und da wird bestimmt was kommen. Also es gibt jetzt einen neuen, der kann wohl mehr und ist besser und schaut nicht mehr so bulky aus und wir werden sehen. Und was es dann noch gibt, ist der Figure One. Und ich komme da jetzt so ein bisschen durcheinander, weil es gibt mehrere Haushaltsroboter, die gerade irgendwie um Aufmerksamkeit heischen. Und Figure One ist, ich habe das anhand der Videos nicht so hundertprozentig verstanden, ob der jetzt auch einen Unterkörper hat und Beine oder ob der quasi so bis zur Hüfte auf einem Stativ steht. Also der hat schon eine Hüfte. Und so Ansätze von Beinen, die man sieht, aber er steht in dem einen Video die ganze Zeit hinter einem Tisch. Und das ist halt ein OpenAI-unterstützter, also so ChatGPT-unterstützter Roboter. Ah ja, jetzt hier auf dem Video sieht man, ich habe das Video gerade nochmal angemacht und es macht hier, ich kann es immer noch nicht beurteilen, ich glaube, der hat Beine. Ich leg mich fest, der hat Beine. So, und der steht halt an einem Küchentresen und dann steht da ein Mann und der Mann sagt halt, sag mir, was du siehst. Und dann fängt er halt an, ich stehe hier und vor mir liegt ein Teller mit einem Messer, auf dem Teller liegt ein Apfel und da ist ein Becher und hier und da. Und dann sagt er halt, gib mir etwas zu essen, dann reicht er ihm den Apfel und dann, ja, hier, mach mal sauber. Und dann räumt er da so einen bereitstehenden Geschirrkorb mit den Gläsern ein und sowas. Also das ist quasi ein Haushaltsroboter, der wirklich ausschaut wie ein Mensch. Also von der Figur her, natürlich, der ist nicht menschlich gestaltet mit Nase und so weiter, sondern einfach nur, er hat einen Kopf, er hat einen Oberkörper, er hat Arme. Die sind auch, man sieht die Gelenke ganz klar und sie sind auch entsprechend getrennt. Also da entsteht jetzt nicht der Eindruck, man hat es wirklich mit einem Menschen zu tun. Aber du kannst, wer von euch Erfahrung hat, schon mal mit ChatGPT zu sprechen oder das schon mal ausprobiert hat. Du kannst mit dem quasi sprechen, so wie du mit ChatGPT chatten kannst. Und der hat aber Kameras drin, wo der wirklich seine Umgebung live erfasst und du drückst dem was in die Hand und sagst, was ist das? Und dann erkennt er das und beschreibt dir, was es ist. Und der soll halt im Haushalt Aufgaben übernehmen. Also, da geht was.
Ich bin gespannt.
Ja, vor allem, es wird langsam wirklich schwierig. Du hast gesagt, Terminator hat er dich erinnert. Also in Terminator, wir sprechen über menschliche Roboter, die als Waffenträgersysteme dienen. Wir haben aber natürlich auch das Thema Drohnen. Und ich habe gestern Abend gerade gelesen, sie haben zwar nicht die Ergebnisse veröffentlicht, wer jetzt im Endeffekt wie oft gewonnen hat. Aber die Amerikaner haben eine komplett AI-gesteuerte F-16 oder mehrere unterdessen schon, die auch schon getestet haben, Missionen zu fliegen. Und die haben die jetzt das erste Mal in Dogfights gelassen. Also wirklich ein computergesteuerter Kampfjet gegen kampferprobte echte Piloten. Und das war jetzt das erste Mal, dass die real aufeinander getroffen sind mit echten Maschinen am Himmel. Also sie haben bisher nur Simulationen gemacht und bei den Simulationen war die KI den echten Piloten deutlich überlegen, hat den Großteil aller Kämpfe gewonnen, allerdings ohne die physikalischen Grenzen des Kampfflugzeugs wirklich zu berücksichtigen. Also der hat halt quasi Kurven geflogen, bei denen ein Mensch sowieso schon ausgestiegen wäre, aber wo auch das Flugzeug quasi eventuell das nicht mitgemacht hätte.
Ja, weil halt eine KI auch keine Angst hat.
Ja, genau. Und das mussten sie jetzt natürlich dem Ding nochmal ausprogrammieren. Die Frage ist, wie viele Kämpfe die es jetzt gewonnen hat. Dazu gab es, glaube ich, keine offiziellen Angaben von der Air Force, die das halt gemacht haben. Aber ich bin mir sicher, wenn er jetzt noch nicht alle gewonnen hat in diesem ersten Test, wird sie das sehr bald tun. Und dann haben wir unterdessen Kampfflugzeuge, die autonom besser kämpfen, also autonom fliegen, Ziele bombardieren, Luftkämpfe gewinnen und wir haben Roboter, die, ja, es ist alles irgendwie so. Das ist immer das Lustige, wenn ich mit jemandem drüber spreche, dann sage ich immer, ja, das, was wir in Terminator gesehen haben, das ist zwar so noch nicht Realität, aber die ganzen einzelnen Systeme sind sehr nah daran, dass wir die einzelnen haben, weil wir haben unbemannte Waffensysteme, wir haben humanoide Roboter unterdessen. Bei den Fortschritten, die AI macht aktuell, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Hm. Naja, schauen wir mal. Wir begeben uns jetzt in einen Krieg, der Film oder Spiel?
Serie.
Oder? Serie.
Ja, und zwar auf Apple TV Plus gibt es eine neue Serie, die ist schon im Januar gestartet. Und zwar Masters of the Air ist eine Produktion, die Steven Spielberg und Tom Hanks, die ja auch zusammen an Der Soldat James Ryan gearbeitet haben, produziert haben und erzählt die Geschichte einer B-17 Flying Fortress Staffel, und zwar die 100. Bomber Group, die in UK stationiert war und diverse Einsätze im Zweiten Weltkrieg geflogen hat. Am Ende des Tages erinnert es ein bisschen an Band of Brothers und The Pacific, die beiden absolut hochkarätigen HBO-Serien, die auch den Zweiten Weltkrieg einmal in Europa und einmal, wie es der Name sagt, im Pazifik behandeln. Diesmal geht es um nicht Bodentruppen, sondern eben um Luftkampf. Ich fand es ganz spannend, muss ich sagen. Ich mag vor allem, wie heißt der nochmal?
Tom Hanks.
Nee, der Hauptdarsteller, der auch unter anderem in Dune 2 mitspielt. Butler, heißt er mit Nachnamen, jetzt fällt mir nur der Vorname nicht ein, nicht Jared Butler, sondern Butler Schauspieler, Moment, nicht Jared.
Erzähl nur mal weiter, ich
google. Austin Robert Butler. Das ist nämlich der auch die Hauptrolle in dem Film Elvis spielt, den finde ich eigentlich ziemlich cool, in Dune 2 spielt er auch mit und dort spielt er jetzt auch bei Masters of the Air die Hauptrolle. Und einen kühnen Bomberpiloten. Und die ersten Folgen, die ersten fünf sind so, dass ich sage, es geht sehr viel um Einsatzbesprechungen und dann Flug auf Bremen und ein U-Boot-Bunker in die Luft sprengen. Und es sind aber alles reale Missionen, weil das Interessante dabei ist, aus meiner Heimatstadt Regensburg gibt es eine Mission, die auch dort gebrieft wird. Und sie sollen einen Bombenangriff fliegen auf Regensburg auch, weil dort nämlich ein Messerschmittwerk war und von den Flugzeugbauer. Und das sollten sie bombardieren. Und interessanterweise, da ich mich ja mal sehr für Flugzeuge und auch für den Zweiten Weltkrieg interessiert habe, wusste ich, dass es eben diesen Bombenangriff gab, der auch extrem von der deutschen Wehrmacht abgewehrt worden ist mit Kampfflugzeugen und auch mit Flakgeschützen. Ja, aber nach fünf Folgen habe ich mir dann doch gedacht, boah, wenn es jetzt jede Folge so ist, dass wir hier nur Missionsbesprechung und dann sehen wir den Einsatz, wie alles ganz schlimm ist und alles kaputt geschossen dann am Ende ist. Es wird aber dann anders. Es kommt dann noch irgendwie Kriegsgefangenschaft vor. Sie kommen, werden abgeschossen und kommen in Kriegsgefangenschaft. Wird dann auch alles nochmal in den Lagern erzählt. Dann die letzten Tage des Krieges, die Kapitulation der deutschen Wehrmacht kommt noch vor. Also die Serie wird dann gegen Ende doch ein bisschen noch spannender, als ich die ersten fünf Folgen dann dachte. Das wäre nämlich langweilig geworden und kriegt die Kurve. Aber sie erreicht auch nicht die Klasse eines Band of Brothers und auch nicht der Pacific. Wobei Band of Brothers besser ist als der Pacific. Das fand ich nämlich teilweise ein bisschen zu drastisch auch von den Gewaltszenen. Trotzdem, wenn man sich mit Zweiter Weltkrieg anfreunden kann und mal nicht Bodentruppen und die Landung der Normandie zum 15. Mal sehen will, hier, man kriegt die Landung der Normandie auch mit, allerdings eher aus der Luft, was quasi davor in den Tagen passiert und danach. Ich fand es echt interessant und auch für eine Streaming-TV-Serie unfassbar krass produziert. Also ist schon geil. Man sieht schon, dass es CGI ist bei den Flugzeugen und so. Trotzdem wirklich aufwendig gemacht. Und die wahre Geschichte, es gibt auch auf Apple TV Plus dann eine zweiständige Dokumentation, die die wahre Geschichte hinter dieser Bomberstaffel erzählt, dass man noch ein bisschen Background dazu hat und eben mitbekommt, es ist nicht alles nur im Drehbuch geschrieben worden, sondern es ist irgendwie auch auf Fakten basiert.
Ich fasse mich kurz, damit wir deine Emulation auf dem iPhone noch.
Das ist auch nur kurz.
KIs sind nicht so kurz auch nur Menschen. Das hat jetzt die österreichische Arbeitsagentur bzw. das österreichische Arbeitsamt oder wie die auch korrekt heißen, festgestellt. Die haben nämlich einen AI-Chatbot eingesetzt zur Berufsberatung und haben extra gesagt, noch im Vorfeld, was vermutlich ein kleiner Fehler war, dass sie darauf achten, dass er keine Klischees und so weiter erfüllt und letzten Endes empfiehlt er dann doch Frauen, sich an den Herd zu stellen.
Oh also, Gott.
Sie haben dann so halb reagiert drauf, weil es ist natürlich einerseits so, die haben dann gesagt, ja, sie bessern dann nochmal nach. Also sie haben schon im Vorfeld wirklich sich sehr viel Mühe gegeben, was mit Sicherheit ehrenwert ist, dass sie eben genau klassische Klischees vermeiden. Auf der anderen Seite hat man es dann doch rauskitzeln können und sie haben gesagt, ja, das ist jetzt aber nicht so, dass das im Alltag passiert, sondern da sind die KIs quasi ganz bewusst durch Fragestellungen dazu hingebracht worden, dass sie dann solche Aussagen tätigen, die halt sehr vorurteilsbelastet sind, aber sie werden da trotzdem nochmal nacharbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor einer Weile auch das erste Mal mit einem oder mal mit einem Chatbot gesprochen, der mir tatsächlich in der Serviceleistung geholfen hat, wo ich dann keinen Kundenberater mehr gebraucht habe.
Cool.
Ja, also sie werden besser, aber wir haben halt auch ihre Macken. So, Emulation auf dem iPhone.
Genau, durch den Digital Markets Act, der von der EU vor kurzem verabschiedet wurde und Apple jetzt dazu zwingt, den App Store auch zu öffnen beziehungsweise alternative App Stores anzubieten, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, endlich Emulatoren auf iOS-Geräten laufen zu lassen. Sprich, man kann alte Konsolen und Systeme auf aktuellen iPhones, die Hardware Power en masse haben, laufen lassen. Und es gibt die ersten Emulatoren. Vor 2 Wochen kam der erste Game Boy Advance Emulator raus, beziehungsweise Game Boy Color konnte der auch. Und Game Boy, der hieß iGBA. Ich habe ihn noch auf meinem iPhone, weil der nicht mal genau 24 Stunden online war. Der war im App Store und ich habe ihn Gott sei Dank nachts noch die Meldung gelesen, habe ihn mir runtergeladen, ein paar ROMs ausprobiert, funktioniert wunderbar. Und am nächsten Tag wurde aufgrund von Copyright Infringement entfernt, weil der Typ, der ursprünglich den Source Code für diesen Emulator entwickelt hat, gesagt hat, der muss raus, das basiert auf meinem Emulator und zwar dem GBA vor irgendwas.
Es ging nicht darum, dass du damit raubkopierte Spiele spielen kannst,
nee, das ist sondern nicht das Thema.
Es ging darum, dass wirklich der Code von dem Software, okay,
richtig,
das hätte ich jetzt auch nicht
erwartet. Außerdem hat er einen Haufen Spam, auch noch irgendwie Spam-Werbung und bla bla bla. Mhm. Naja, der Typ, der diesen der quasi sich aufgeregt hat, der hat jetzt auch seinen eigenen Emulator, der NES, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color und Super Nintendo emuliert, den Delta auch veröffentlicht, aber du musst dazu einen alternativen App Store installieren, den All Store. Der hat quasi den ersten alternativen App Store entwickelt. Mhm. Den kannst du installieren über Sideloading, musst allerdings über Sideloading, das ist ein ziemlicher Abfuck, was ich gelesen habe. Ich habe es selber nicht ausprobiert, ich habe mir die Anleitung angeschaut und das muss echt furchtbar sein, der Golem-Artikel, was ich gelesen habe. Oder du installierst es so, dann musst du aber die von Apple auferlegte die Core-Development-Fee zahlen, weil Apple anscheinend für die Infrastruktur Geld verlangt. Und da musst du pro Jahr 1,79 Euro abdrücken. Und selbst dann funktioniert es nicht entspannt, weil in diesem App Store, in diesem alternativen App Store, für den du bezahlst, sind nur 2 Apps im Moment. Eine davon ist kostenlos, das ist der Emulator Delta. Die andere ist irgendwie so eine Notizen-App, die kostet auch nochmal extra. Also allein dieser alternative App Store ist an sich schon ein bisschen obsolet und Quatsch. Mhm. Jetzt schauen wir mal, was noch an anderen Emulatoren kommt. Es gibt noch freie Emulatoren.
Oder andere Apps.
Habe ich schon gesehen. Ich hoffe ja sehr, dass RetroArch kommt, mein geliebtes RetroArch, das ich auf dem Mac laufen habe und auch auf meinem Handheld GPD. Auf jeden Fall nur als Meldung, die Emulation für iOS-Geräte ist geöffnet und es bietet sich an, die Displays sind super, die Dinger kannst du mit Bluetooth-Controllern von Xbox und PlayStation oder von der Switch koppeln und dann kannst du deine ganzen Emulationen drauf spielen, das ist halt mega, ohne Lag und alles und auch per Screen Mirroring auf deinen Fernseher dann spielen, also schon ziemlich cool, ich halte dich auf dem Laufenden, ich schaue mir das weiterhin an.
Okay, interessant. Ja, also ich meine, dieses alternative Software installieren geht auf Android ja relativ problemlos.
Mit klar, Sideloading gibt es ja ewig.
Und ja, das schmeiße ich einfach in meinen Google Drive und mach's halt auf dem Handy auf und
genau.
Fertig. Ja. Naja, damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe vom Mai 2024 von Sag was Geek Talk und sagen danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao,
ciao. Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.